Detektor FM. Zurück zum Thema.
Im Herbst 2012, inmitten von Käsecremetorte, schwedischer Apfeltorte und Vanillekipferl mit Sahne, alles an einem Sonntag bei ihrer Oma aufgetischt, bekommt Greta Taubert Panik. Sie fragt sich, was passiert, wenn es diesen Überfluss nicht mehr gibt, weil das System zusammenbricht. Zu oft hat sie schon gehört, dass es sich nicht mehr lange hält, dass es vielleicht nicht mehr lange gut geht mit unserer aktuellen Lebensweise und der Ausnutzung der Ressourcen. Greta Taubert will sich vorbereiten auf den Crash und lebt ein Jahr ohne Konsum. Wie das geklappt hat, erzählt sie in ihrem Buch Apokalypse jetzt. Und sie ist bei uns im Detektor FM Studio. Ich sag hallo und guten Tag.
Hallo und guten Tag.
Du schreibst, dass der Systemzusammenbruch immer wieder vorhergesagt wurde, aber nie eingetroffen ist. Begonnen hast du mit deinem Konsumverzicht Anfang 2013. Da hattest du gerade den drohenden Zusammenbruch, der für den 21.12.2012 ja prognostiziert wurde, überlebt. Warum konnte das deine Angst nicht stoppen?
Naja, weil ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass es einen Tag gibt, der dann uns da niederreißt und plötzlich müssen wir alle wieder in den Wald gehen und jagen und sammeln, sondern ich gehe eigentlich eher von schwelenden, längerfristigen Entwicklungen aus, die uns das Fundament nehmen, auf dem wir gerade unseren wunderbaren, warmen Wohlstand aufgebaut haben. Und das ist nichts, das ich mir ganz neu in meinem Kopf zusammengereimt habe, sondern der Club of Rome hat das ja schon relativ früh prognostiziert, dass wir die Grenzen des Wachstums erreichen werden. Auch andere Marktwirtschaftler, die eigentlich große Freunde dessen sind, dass der Kapitalismus existiert, auch die wissen, dass die Perspektive, dass wir permanent weiter wachsen müssen, nicht so richtig mit unserer Ökologie zu vereinbaren ist.
Aber ist es wirklich wahr? Also dieser Club of Rome, der hat das ja schon vor Jahrzehnten vorhergesagt und noch geht's uns doch blendend.
Ja, es gab jetzt letztens nochmal einen Dokumentarfilm, wo die Autoren der Studie nochmal besucht wurden. Das fand ich sehr interessant, weil sie gesagt haben, damals, als sie den Bericht verfasst haben, da wäre ein Umsteuern eigentlich noch möglich gewesen. Also ein im Grunde Fortführen dieses westlichen Wohlstandsmodells unter ein bisschen anderen Voraussetzungen. Und mittlerweile erreichen wir so, also 2050 ist immer jetzt so eine Zahl, die im Raum steht bei Wachstumskritikern, dass wir da wirklich aus Rohstoffperspektive betrachtet ein Umdenken erreicht haben müssen. Ansonsten läuft es gnadenlos auf einen Verzicht heraus.
Jetzt erinnere ich mich auch an so Prognosen, dass das Öl alle sein wird, 2010 und solche Geschichten. Ist da nicht auch viel Angst tatsächlich und Panik mit dabei?
Definitiv. Also ich glaube, dass viele auch immer diese Angstkarte ziehen, um auf eine Dringlichkeit hinzuweisen. Also der Peak Oil sagt ja eigentlich nicht, das Erdöl ist alle, sondern wir haben das Fördermaximum erreicht. Also wir können nicht noch mehr ausbeuten. Jetzt hat man das Fracking entdeckt und juhu, es geht noch ein bisschen weiter. Das ist ja, ist das jetzt eine gute Nachricht? Freuen wir uns tatsächlich darüber, dass wir jetzt Chemikalien in unser Grundwasser leiten?
Die Amerikaner schon.
Ja, die Amerikaner freuen sich darüber. Vielleicht schöpfen wir erstmal das Erdöl ab, das sie irgendwie im Golf von Mexiko noch da rumschwimmen haben. Also ja, wir werden schon noch ein paar Jahre mit Erdöl hinkommen, aber dass es irgendwann alle ist, das kann man vielleicht immer noch lass es 10 Jahre sein, herauszögern. Aber was ist das denn schon innerhalb der Menschheitsgeschichte?
Warst du denn vorher eigentlich sehr auf Konsum bedacht? Also zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Lebensmittel, aber so Kleider, Schuhe und andere Luxusartikel?
Och, ich fand das eigentlich schon immer ganz nett. Also ich würde nicht sagen, dass ich vorher schon aus so einer linken, konsumkritischen Ecke gekommen bin. Ganz im Gegenteil. Ich würde mich schon als so ein Fashion-Victim irgendwie bezeichnen. Ich fand das schon immer sehr toll.
Und da hat dich das Jahr aber verändert?
Ja, also ich mag es schon auch immer noch, mir neue Stöffchen anzuwandeln. Also an diesen Jagdtrieb bin ich jetzt nicht rangekommen, dass ich sage, boah, das ist weg und jetzt sitze ich viel lieber einfach nur in der Tonne und gucke in die Sonne. Das reimt sich sogar. Sondern ich musste den Jagdtrieb einfach in andere Kanäle umleiten. Also, dass wir uns gerne mit Statusobjekten umgeben, dass wir gerne so eine Neophilie, wie man das manchmal nennt, so eine Sucht nach Neuheiten haben, das konnte ich mir innerhalb eines Jahres eigentlich auch nicht abtrainieren, aber ich habe gelernt, wie ich diesen Jagdtrieb auf vielleicht noch interessantere Art und Weise bedienen kann.
Kommen wir vielleicht zu einer interessanten Weise. Du hast sogenannte Prepper getroffen. Da sind wir wieder beim Thema Angst und Panik vielleicht. Das kommt nämlich vom englischen Wort prepare, also Menschen, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Wie war das?
Das war gar nicht so einfach, die zu treffen, weil die nämlich sehr zurückgezogen leben. Also jeder, der Prepper ist, würde das eigentlich nicht unbedingt jetzt vor so einem Radiomikrofon zugeben, weil Prepper sind anders gestrickt als ich jetzt. Die gehen schon davon aus, dass es einen sehr radikalen, regelrechten Absturz gibt und die Menschheit dann in schlimme Zustände zurückfällt, wo jeder sich selbst der Nächste ist und man muss eben seine Vorräte verteidigen mit Waffengewalt und Stromzäunen ringsrum und versteckten Lagern und so. Also die sind eigentlich, das war zwar spannend, sich das anzugucken, dass es solche Menschen gibt, die riesige Vorratslager haben, aber ich persönlich möchte das eigentlich nicht annehmen, dass ich irgendwann in einer Gesellschaft lebe, in der ich irgendwie jeden wegknüppeln muss, der mal mir eine Kartoffel klaut.
Das ist auch so eine Sache, wo ich mich dann wirklich frage, du warst ja auch zum Beispiel jagen. Glaubst du denn tatsächlich, dass wir in 10, 20, 30 Jahren alle selber wieder losgehen müssen und Wildschweine schießen?
Nee, auf gar keinen Fall. Also erstens dürfen wir das nicht. Zweitens ist es in der Stadt auch relativ gefährlich, das zu tun. Ich empfehle die Falkenjagd.
Für Wildschweine ein bisschen schwierig, aber...
Da müssen wir nun richtig groß. Man kann ja auch mit Adlern jagen. Nee, davon gehe ich nicht aus. Für mich war das Jagen eine Möglichkeit, wieder näher an die Tatsache des Fleischkonsums ranzukommen. Also, dass wir sehr viel Fleisch essen und dass das auch gut schmeckt und dass ich auch sehr gerne Fleisch esse, das musste ich ja schon mir eingestehen. Aber ich dachte, ich habe damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ich kenne das Stück, dieses Ding überhaupt nicht mehr, das da irgendwie in einer Plastikverpackung vor mir liegt. Ich kann es nicht zu einem Körperteil zuordnen. Ich weiß nichts darüber, wie es ja produziert wurde. Es wird ja nicht wirklich mehr gehalten, sondern nur noch produziert. Und da, also alle Versuche in dem Buch setzen daran an, dass ich gesagt habe, wie komme ich eigentlich wieder näher an die Dinge heran, die mich umgeben, die auf meinem Teller liegen, die auf meiner Haut sind, die in meiner Wohnung sind. Und ich habe nicht den Anspruch, dass ich sage, bitte macht das alles jetzt ganz genau so nach. Ganz im Gegenteil, ich würde davor warnen, das in dieser Kombination zu tun. Aber es war ein Experiment, um einfach so bestimmte Schrauben im Kopf zu drehen.
Jetzt gibt es ja einige, die sagen, wenn sie von deinem Buch hören, Apokalypse jetzt, das wäre populistisch und zugespitzt und so. Was sagst du dazu?
Ja, stimmt. Also das ist ein totaler Haut-drauf-Titel, zugegebenermaßen. Das Apokalypse, also der Wortbestandteil, kommt so ein bisschen daraus, dass diese Anfangspanik da war. Ja? Also dass ich irgendwie das Ausgangsgefühl war eben, du bist am Ende der Geschichte eventuell angekommen. Also was ist tatsächlich, wenn das, was wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können, dass dieses ganz normale Leben, das wir jetzt führen, dass das irgendwann nicht mehr da ist. Das war halt so diese Ausgangsangst, eine apokalyptische Angst. Und das Jetzt ist daraus entstanden, dass je mehr ich mich in andere alternative Lebensentwürfe hineinbegeben habe, ich da oft auch sehr schöne Erfahrungen gemacht habe in den Gemeinschaften, in der gegenseitigen Hilfe, in der Lust daran, in vermeintlichem Müll irgendwie wieder einen Schatz zu entdecken. Darum habe ich gesagt, ja, also das hat mir so viel Spaß gemacht, das könnte man doch eigentlich auch jetzt schon in Teilen anfangen, in unserem noch funktionierenden System auszuprobieren.
Was ich noch ganz interessant finde als Diskussionsaspekt ist das Thema, dass ja auch Konservative, gerade sehr, sehr Neoliberale, auch so neue Verzicht-Apologeten sind, so Meinhard Miegel und so Denkwert Zukunft. Wir müssen alle wieder Dinge anbauen und wir müssen überhaupt alle noch mal ein bisschen verzichten, damit es dem Kapitalismus noch weiter gut gehen kann. Hast du vielleicht auch Angst, denen in die Karten zu spielen damit?
Ach, ich habe gar nicht unbedingt Angst vor Konservativen. Das sind auch Menschen. Ich musste mich überhaupt ganz doll von Vorurteilen befreien. Ja, also mit wem will ich reden und wessen Thesen sind eigentlich opportun und so. Also ich musste auch mal jemanden, der im Kopfverlag, der ja irgendwie so ein Sammelbecken für Weltverschwörer und teilweise Nazis ist, da irgendwie auch hin. Weil wer bin ich denn jetzt zu sagen, dass die haben Recht und die haben kein Recht? Also ich habe einfach erstmal aufgehört, diese eigenen Werturteile im Kopf zu haben. Und stattdessen zu fragen, okay, was genau ist es denn nun, was ihr eigentlich vorschlagt und was wäre tatsächlich für mich brauchbar? Und da muss ich halt sagen, die Prepper, die auch aus einem sehr konservativen Hintergrund kommen meistens, die haben mir dann halt nicht so zugesagt wie diejenigen, die eher zum Beispiel solidarökonomische Ansätze ausprobieren, weil da eben dieser Kern des Utopistischen und Idealistischen auch mit drin ist. Und das war irgendwie als Perspektive wesentlich angenehmer.
Greta Taubert hat ein Jahr lang auf Konsum verzichtet. Wie es ihr ging, sowohl körperlich als auch psychisch, beschreibt sie in ihrem Buch Apokalypse jetzt. Sie war bei uns im Detektor FM Studio und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Greta.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.